Herzlich willkommen zum Podcast der Stadt Mission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Psalm 25, Verse 4 bis 10, aus Hoffnung für alle. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, erinnere dich an dein Erbarmen und deine Liebe, die du den Menschen von Anfang an bewiesen hast. Denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend und vergiss meine Vergehen von damals. Denk stattdessen in deiner Gnade an mich. Du bist doch voller Güte. Ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen. Allen, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, was richtig ist und wie sie nach seinem Willen leben sollen. In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund und seine Gebote halten.
Es war mein erster Schultag an der weiterführenden Schule. Alle neuen Schüler, mich eingeschlossen, saßen aufgeregt, zumeist von einem Elternteil begleitet, in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums hier in Wolfsburg, lauschten den Begrüßungsworten des Schulleiters und warteten gespannt und nervös auf die Einteilung der Klassen und die Zuteilung eines Klassenlehrers. Nach vielen blumigen Worten wurden die Klassenlehrer auf die Bühne gebeten. Einer von ihnen sah recht wild aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Anfang bis Mitte 30, langes, schütteres Haar, abgetragene Jeans und ein olles, in die Hose gestecktes Hemd, das den überstehenden Bauch halbwegs in Form hielt. Kurzum, wild und leicht verstörend. Ich weiß noch, wie meine Mutter, die neben mir saß, sich zu mir rüberbeugte und leicht ängstlich sagte, hoffentlich bekommst du den nicht als Klassenlehrer, Carsten. Er passte so gar nicht in das Bild von einem guten Lehrer. Natürlich wurde er mein Klassenlehrer. Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Lehrer, den ich je hatte. Aber nicht in jedem Fach hatte ich Glück. Mein Französischlehrer war ebenfalls recht jung, knapp 30 vielleicht. Rein äußerlich entsprach er viel mehr dem Idealbild meiner Mutter. Vernünftiger Haarschnitt und immer ordentlich gekleidet. Tatsächlich war er aber als Lehrer ein Albtraum. Fast jeden Stundenbeginn ging er mit seinem kleinen roten Lehrerbüchlein, in dem unsere Namen und Noten standen, vor der Klasse auf und ab, während die Schüler versuchten, jeglichen Blickkontakt zu vermeiden und nach Möglichkeit geräuschlos unsichtbar zu werden. Er marschierte jedenfalls genüsslich eine gefühlte Ewigkeit hin und her, bis er sich schließlich sein Opfer herausgepickt hatte. Während alle anderen erleichtert aufatmeten, wurde der oder die Auserwählte dann vor der Klasse 5 Minuten mehr oder weniger stotternd Vokabeln abgefragt, wobei teilweises oder gänzliches Versagen in der Regel mit abfälligen Bemerkungen quittiert wurde. Um es mal ganz nett zu sagen, keiner mochte ihn. Das ging bei mir so weit, dass Französisch ganz schnell mein mit Abstand schlechtestes Fach war und ich froh war, wenn auf dem Zeugnis eine 4 stand. Französisch als Sprache war für mich gestorben. Ich habe über 30 Jahre gebraucht, um meine damals aufgebaute tiefe Abneigung gegen die Sprache abzulegen. Heute würde ich es wieder gerne lernen, aber vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu alt dafür. Vermutlich kann jeder von euch von ähnlichen Erfahrungen berichten. Von ganz tollen Lehrern, die richtige Vorbilder waren oder deren genauen Gegenteil. Aber was macht denn nun einen guten Lehrer aus? Welche Eigenschaften sollte er haben? Welche Methoden sollte er anwenden? Jesus, der Lehrer, so lautet das Thema der heutigen Predigt. Aber war Jesus überhaupt ein richtiger Lehrer? Schauen wir uns dazu einfach mal ein paar Bibelstellen an. In Matthäus 5 lesen wir, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Es folgt die allseits bekannte Bergpredigt. Es wird deutlich, für das Volk war Jesus eindeutig ein Lehrer. Sie folgten ihm und klebten an seinen Lippen. Denn sie merkten, dieser Mann hat etwas zu sagen. Von dem kann ich was lernen. In Johannes 3 lesen wir, eines Nachts kam Nikodemus zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Nikodemus war Pharisäer, einer der wenigen, die offen für Jesus waren und sich was von ihm sagen ließen. Als Pharisäer war er ja selber ein Lehrer, einer mit einer umfassenden Ausbildung sogar, die in frühester Kindheit begann und sich über Jahre oder besser Jahrzehnte hinzog. Nikodemus sah Jesus eindeutig als Lehrer und auch die Pharisäer, die Jesus nicht wohlgesonnen waren, erkannten an, dass er ein Lehrer war, auch wenn sie mit seiner Lehre nicht einverstanden waren. Und in Johannes 13 sagt Jesus, ihr nennt mich Lehrer und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Er selbst bezeichnet sich auch als Lehrer. Also zusammenfassend, das Volk, die Lehrer der damaligen Zeit, die Pharisäer, als auch Jesus selbst bestätigen eindeutig, Jesus war ein Lehrer. Das wäre geklärt. Wer schon mal eine Lehreinheit vorbereitet hat, der weiß, dass es vorrangig auf die Didaktik und die Methodik ankommt. Didaktik beschäftigt sich mit der Frage nach dem Was und dem Warum. Was sollen die Schüler lernen? Also zum Beispiel in Mathe Flächenberechnung. Und warum ist das für sie wichtig? Methodik ist dann immer die Frage nach dem Wie. Wie kann ich den Lehrstoff möglichst adressatenbezogen, kurzweilig und kreativ vermitteln? Das ist oft dann das Schwierige und Herausfordernde, gerade wenn Zeit und Ressourcen sehr begrenzt sind. Bezogen auf unser Thema stellen sich dann also folgende Fragen. Was stand bei Jesus eigentlich auf dem Lehrplan? Was wollte er vermitteln und warum war ihm das wichtig? Welche Methoden wendete er dabei an und welche Konsequenzen hat das für mich? Kommen wir erstmal zu dem Was. Was stand bei Jesus auf dem Lehrplan? Aber nochmal einen Schritt zurück. So in etwa sieht heutzutage ein normaler Stundenplan an der Hauptschule aus. Die bekannten Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch, aber auch Geschichte, Erdkunde, Politik, Physik, Chemie, Biologie, Wirtschaft, Informatik, Kunst, Werken, Hauswirtschaft, Sport und noch eine AG. Musik und Förderunterricht fällt wegen Lehrermangels aus. Deswegen freitags auch nur 4 Stunden. An Grundschule, IGS, Realschule oder Gymnasium sehe der Plan etwas anders aus, wäre aber im Groben sehr ähnlich. Stellt sich die spannende Frage, wie würde eigentlich ein Stundenplan bei Jesus aussehen? Mithilfe der Evangelien habe ich mal versucht, eine Zusammenstellung vorzunehmen. Kleine Vorbemerkung, die Reihenfolge und Anordnung der nachfolgenden Inhalte des Stundenplans ist eher von untergeordneter Bedeutung. Eine Stunde Liebe zu Gott. In Matthäus 22 lesen wir, ein Gesetzeslehrer fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Es geht aber noch weiter, Vers 39. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dankbarkeit, so wichtig, dass ich gleich 2 Stunden vorgesehen habe. In Johannes 6 lesen wir von der Speisung der 5000. Und da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jesus ist dankbar für dieses, wir sehen immer das Wunder, aber es ist ja ein dürftiges Essen, Trockenbrot und Fisch. Also ein 3-Gänge-Menü ist das eigentlich nicht, ne? Aber er ist dankbar dafür. In Lukas 17 lesen wir von den 10 Aussätzigen, die von Jesus geheilt wurden, aber nur einer, ein Samariter, ausgerechnet ein Ausländer, kehrte zurück, um ihm zu danken. Sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9, fragt Jesus. Hier zeigt Jesus auf, Dankbarkeit ist nicht selbstverständlich Und Gott freut sich über aufrichtige Dankbarkeit. So wie Lothar das vorhin schon sagte, jeden Abend einfach mal Danke sagen für das, was gut war am Tag. Vergebung. Am Kreuz hängend betete Jesus noch: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sollen lernen zu vergeben, egal was vorgefallen ist. Barmherzigkeit, so wichtig, wieder 2 Stunden. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lesen wir in Lukas 10. Nicht die 2 religiösen Vorbilder helfen dem Verletzten, sondern ausgerechnet ein wenig angesehener Ausländer investiert Zeit und Geld hier in das Opfer eines Straßenraubs. Oder auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein perfektes Beispiel für Barmherzigkeit. Wie barmherzig ist der Vater seinem Sohn gegenüber, der das ganze Erbe verprasst hat? Statt Standpauke, Vorwürfen und schlauer Worte erwarten ihn nur offene Arme und ein bedingungslos liebender Vater. Glauben. Die Jünger gerieten in einen Sturm und fürchteten sich, aber Jesus sagt: Warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stillte er den Sturm. Ein solcher Glaube, dass auch der Sturm überstanden wird, erfordert gewachsenes Vertrauen aus Erfahrung. Und Lebensstürme gibt es genug. Mut. Jesus steht furchtlos vor Pilatus und sagt: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Mut bedeutet, für die Wahrheit einzustehen, selbst unter Druck. Übrigens, den fertigen Stundenplan kann man sich nachher auch am Büchertisch mitnehmen. Frieden. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Jesus ruft dazu auf, aktiv Frieden zu stiften, statt Streit zu schüren. Angesichts der weltpolitischen Lage eine nahezu unlösbare Aufforderung, der wir aber trotzdem nachkommen sollen. Natürlich auch im Kleinen zunächst. Demut. In Johannes 13 lesen wir von der Fußwaschung. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, sagt Jesus hier. Freundlichkeit. In Markus 10 lesen wir davon, als die Jünger die Kinder wegschicken wollten, sagt Jesus: Lasst die Kinder zu mir kommen. Freundlichkeit sieht den Wert in jedem Menschen, egal wie klein oder limitiert er uns erscheinen mag. Und wie gut tut es uns, wenn andere Menschen uns freundlich gegenübertreten. Geduld. An Jesu Umgang mit Petrus, den wir an verschiedenen Bibelstellen nachlesen können, sehen wir, wie geduldig Jesus ist. Obwohl Petrus ihn 3-mal verleugnet, begegnet er ihm nach der Auferstehung voller Geduld und stellt ihn wieder her. Geduld bedeutet, Menschen trotz ihrer Fehler zu begleiten. Großzügigkeit. Eine arme Witwe gibt nur 2 kleine Münzen als Opfergabe, doch Jesus sagt, sie habe mehr gegeben als all die Reichen, weil sie von ihrem Mangel gab. Wahre Großzügigkeit kommt immer von Herzen. Bescheidenheit. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wahre Größe liegt nicht in weltlichen Erfolgen, Geld oder Karriere, sondern in Bescheidenheit. Hingabe. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wahre Liebe zeigt sich immer in Hingabe. Gerechtigkeit. In Matthäus 21 lesen wir von der Tempelreinigung. Im Tempel wurden Tiere für Opfer und spezielle Tempelwährung verkauft. Die Händler nutzten die Pilger, besonders die Armen, finanziell aus, indem sie überhöhte Preise verlangten. Jesus kritisiert diese Ungerechtigkeit und haut im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen, weil das Gebetshaus zum Ort des Profits gemacht wurde. Wahrhaftigkeit. Jesus sagt über sich selbst in Johannes 14: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wahrheit ist nicht relativ. beliebig oder dehnbar, sondern allein in Jesus verankert. Dienende Führung, noch einmal die Fußwaschung. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Gottvertrauen. Wieder aus der Bergpredigt. Seht die Lilien auf dem Feld, sagt Jesus, sie arbeiten nicht und spinnen nicht, und doch sind sie herrlicher gekleidet als Salomo. Wir sollen lernen, auf Gott zu vertrauen, denn er wird uns versorgen. Sanftmut. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmut, die man oft als Schwäche auslegen kann, bedeutet in Wahrheit Stärke in Liebe. Genügsamkeit. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sagt Jesus. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Feindesliebe. Jetzt wird's ganz schwer. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Eine unmenschliche Aufgabe, die nur mit Gottes Hilfe bewältigt werden kann. Gebet. Gleich wieder zweimal. Einmal in Matthäus 6, das bekannte Vaterunser, was wir jeden Sonntag im Gottesdienst beten. So sollen wir beten. Und auch in Markus 1 lesen wir, wie Jesus sich immer wieder alleine zum Gebet zurückgezogen hat. Das Gebet ist die Kraftquelle eines jeden Christen. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Zwei erste Stunden sind noch frei und die sind jetzt mal ganz bewusst gewählt. Erste Stunde, zweimal Buße. Jesus selbst sagt, und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen werde und dass in seinem Volk Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Jesus ruft selbst zur Buße auf. Aber nicht nur er. Erinnern wir uns an Johannes den Täufer. Er predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Buße steht immer am Anfang. Deshalb hier ganz bewusst zwei erste Stunden. Deshalb gab es auch Johannes den Täufer hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich Buße gepredigt hat. Er hat das Volk auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Umkehr und Hinwendung zu Gott ist nur möglich, wenn ich erkenne, dass ich Gottes Vergebung brauche, auf dem Holzweg bin mit meinen eigenen Überlegungen. Der Holzweg ist der Weg, der tief in den Wald hineinführt und dann irgendwann aufhört an der Stelle, an der das Holz geschlagen wird. Daher der Name. Da ist das dann die einzige Möglichkeit, um sich nicht völlig im Wald zu verlaufen, wenn ich umkehre, eine 180-Grad-Wendung mache. Nichts anderes bedeutet Buße. Und, ein bisschen ist noch frei, Wandern. Dreimal die Woche, 4 Stunden. Das entspricht etwa dem, was Jesus damals gemacht hat. Ein schlauer Mensch hat mal nachgeforscht und ist darauf gekommen, dass Jesus ungefähr 3 bis 4 Tage die Woche unterwegs war und dann immer so 15 bis 25 Kilometer, das war an einem Reisetag normal, kommt man so auf 10 Kilometer am Tag im Schnitt. Vielleicht sagst du dir jetzt, manches hört sich ja ganz gut und sinnvoll an, was auf dem Plan steht. Dankbarkeit, Zufriedenheit oder Hingabe. Da muss ich noch nicht mal Christ sein, um das möglicherweise gut zu finden. Anderes hingegen ist viel herausfordernder. Dienen, Buße, Demut oder gar Feindesliebe. Da möchte man vielleicht einzelne Stunden schwänzen. Erlebe ich in der Schule auch immer wieder. Einige Schüler kommen einfach nicht zur ersten Stunde, weil ihnen das Fach oder der Lehrer nicht passt. Kriegen sie halt eine 6. Ist ihnen dann egal. Dienen, Buße, Demut oder Feindesliebe, das macht auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel Spaß und vielleicht stellt sich da sogar die Sinnfrage. Warum steht das denn alles bei Jesus auf dem Stundenplan? Auch das Unbequeme, was wir vielleicht nicht unbedingt gleich einsehen wollen. Die Antwort ist relativ einfach. Es steht nicht da, um uns religiöse Vorschriften zu machen oder uns zu knechten, sondern weil Gott, weil Jesus will, dass unser Leben gelingt. Wahrhaft gelingendes Leben gibt es nur in der Verbindung mit Gott, dem Schöpfer aller Dinge, der sich das Leben selbst ausgedacht hat. Wenn wir umkehren zu ihm und erkennen, dass er das Beste für uns will, gibt er uns seinen Geist, der uns leiten will in allen Fragestellungen. In Frommdeutsch nennt man das auch Bekehrung. Nur so kann Leben wahrhaft gelingen. Wobei gelingendes Leben nicht bedeutet, dass alles glatt läuft. Ich keine Probleme mehr habe, eine tolle Familie, eine gut bezahlte Arbeit finde und 100 Jahre werde bei bester Gesundheit, bis ich friedlich im Schlaf einschlafe. Davon steht nichts in der Bibel. Auch wenn es natürlich selbstverständlich ist oder verständlich ist, sich so etwas zu wünschen. Gelingendes Leben entsteht immer aus der Verbindung zu Gott. Welche Methoden hat Jesus jetzt nun angewendet? Drei möchte ich nennen. Jesus holt die Menschen da ab, wo sie stehen. In der Pädagogik gibt es den Grundsatz, dass der Lehrer den Schüler da abholt, wo er steht. Genau das hat Jesus auch getan. Er hat die Menschen in ihrem Alltag abgeholt. Er hat den Menschen Geschichten aus ihrer Lebenswelt erzählt, über Ackerbau, Wein und Fischfang gesprochen, damit sie ihn verstehen konnten. Er hat auch die Menschen abgeholt, die schon nicht mehr standen, sondern am Boden lagen, vielleicht unbeheilbar krank waren, ihr Leben verpfuscht hatten oder gesellschaftliche Außenseiter waren. Jesus stellte vor allen Dingen auch Fragen und regte zum eigenständigen Denken an. Als die Jünger Jesus berichteten, was die Menschen so über ihn sagten, stellte er ihnen die Frage, für wen haltet ihr mich? Er fordert sie auf, selbst über seine Identität nachzudenken, selbst zu einem eigenständigen Urteil zu gelangen und nicht nur einfach fremde Meinungen nachzuplappern. Fragen stellen, statt fertige Antworten zu liefern. Jesus fragt dich, für wen hältst du mich? Und das Dritte, vielleicht das Wichtigste. Jesus ist selber Vorbild und bleibt an den Menschen dran. Bei jemandem in die Lehre gehen, hieß damals, mit ihm zusammen zu leben, zu sehen, was er sagt, was er tut und wie er lebt. So hat es Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Jesu Worte waren wichtig, aber sein Leben hat noch viel lauter gesprochen. Die Schüler sollten so werden wie ihr Lehrer. Als meine älteste Tochter noch klein war, habe ich sie häufiger auf dem Fahrrad mitgenommen, im Fahrradsitz. Ich bin immer gerne sehr zügig gefahren und bergauf war das dann mit zusätzlichem Gewicht ziemlich anstrengend. Ich habe dann laut geatmet und geschnauft. Meine Tochter hat dann auch plötzlich angefangen, laut zu atmen und zu schnaufen. Im ersten Moment dachte ich, sie macht sich über mich lustig. Aber dafür war sie noch viel zu klein. Bis ich dann kapiert habe, sie hat mir gerade ein Kompliment gemacht. Sie hat mich nachgeahmt, ich war ihr Vorbild. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Zusammenfassend, Jesus hat uns gesagt und vor allem gezeigt, was wir von ihm lernen sollen. Sein Stundenplan ist unsere Schule für ein gelingendes Leben. Das sollen wir nicht nur lernen, sondern auch andere lehren, durch Worte und noch wichtiger durch Taten. Wir sollen lernen und lehren dadurch, dass wir Vorbild sind und durch das sich hineinversetzen in die Lebenswelt anderer. Durch Dialog, durch Fragen stellen und sich in Frage stellen lassen. Eine positive Beziehungsebene ist dabei die wesentliche Grundvoraussetzung für Lernen und Lehren. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich meinen vorhin beschriebenen Klassenlehrer so sehr mochte, meinen Französischlehrer aber nicht. Die Beziehungsebene hat bei dem einen gestimmt, beim anderen nicht. Ob du bei Jesus in die Schule gehen willst, musst du natürlich selber entscheiden. Das ist ganz freiwillig. Du kannst auch Stunden schwänzen. Aber nur wer nach göttlichen Prinzipien lebt, kann auch eben solche Ergebnisse erwarten. Jetzt nochmal eine ganz konkrete Aufgabe für jeden, der sich herausfordern lassen will in der kommenden Woche. Frag doch mal in der kommenden Woche oder auch noch später jemanden aus deinem näheren Umfeld. Vater, Mutter, Onkel, Tante, Sohn, Tochter, guter Freund oder Freundin, warum er an Jesus glaubt und Christ ist und wie er zu dieser Überzeugung gelangt ist und was er von Jesus in seinem Leben bisher gelernt hat. Das ist eine herausfordernde Frage. Ich befürchte schon, sie könnte mir heute Nachmittag gestellt werden. Für so eine Beantwortung braucht man möglicherweise Bedenkzeit. Du kannst aber auch jemanden fragen, warum er nicht an Jesus glaubt und warum das so ist. Ich bin sicher, es werden sich wertvolle persönliche Gespräche ergeben. Und ganz vielleicht ergibt sich ein so gutes Gespräch, dass jemand hier von euch in einigen Wochen oder nächste Woche schon kurz davon berichten möchte. Wenn dem so ist, kommt einfach auf einen Verantwortlichen zu. Jetzt aber ganz zum Schluss. Möglicherweise hast du aber auch heute hier die ganze Zeit gesessen und gedacht, hört sich alles gut an mit diesem Jesus, aber der ist doch schon 2000 Jahre tot. Dann sprich doch in Gedanken das abschließende Gebet mit, zu dem ich dich einlade. Jesus möchte dir zeigen, dass er auch heute noch lebendig und erfahrbar ist und durch Gottes Geist zu dir sprechen will. Ich lasse beim Gebet immer kleine Pausen, damit du in Gedanken das Gesagte für dich wiederholen kannst, wenn du möchtest. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich habe keine Ahnung, ob das, was in der Bibel über dich steht, wahr ist und du heute noch zu Menschen sprichst. Aber du hast gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich suche dich. Zeige dich mir und lass dich finden. Amen.